Ich, das Hauptwort, es kommt an, ja, was ich rede hier, ist heute schon gefallen. Das Wort, die Hoffnung. Das Thema, was mir so auf dem Herzen lag, als der Josef mich angesprochen hat, waren drei Worte. Hoffnung, Freude und Dank. Und ich denke, in unserer Zeit ist es gut, um eine Hoffnung zu wissen. Und ich habe mir da mal kurz rausgeschrieben, was ein vielleicht manchen bekannter Theologe, Hans-Joachim Eckstein, über die Hoffnung geschrieben hat. Das möchte ich mal als Einstieg euch mal kurz vorlesen. Da schreibt er in einem kleinen Büchlein, was er extra mit der Überschrift Hoffnung versehen hat: Wir können ohne Hoffnung nicht erfüllt, konstruktiv und zuversichtlich leben. Ohne Hoffnung hat der Mensch keine Kraft für das Notwendige und keine Perspektive für das unmittelbar Bevorstehende. Ohne Zuversicht und freudige Erwartung werden wir in letzter Konsequenz verängstigt, schwermütig, einsam und krank und verlieren uns an Vorläufiges und lassen uns von Unwesentlichen bestimmen. Und jetzt kommt's. Eine echte, lebendige Hoffnung macht lebenstüchtig. Hoffnung lässt unerschrocken und mutig sein gegen alle mögliche Angst und Bedrängnis. Sie schenkt Zuversicht und Freudigkeit, selbst in Anfechtung und Gefahr. So bewirkt eine lebendige und vertrauensvolle Hoffnung hinsichtlich der Gegenwart, in der wir jetzt leben, zweierlei. Sie relativiert und motiviert. Sie befähigt zu dem, was gegenwärtig notwendig ist, und sie lässt das, was unabwendbar erscheint, leichter ertragen. Und jetzt der Schlusssatz bei ihm hier, der setzt physikalische Gesetze außer Kraft. Die Hoffnung lebt bereits von der Vorfreude und Zuversicht der zukünftigen Realität. Eine bewegende Erfahrung, dass wir kennen ja eigentlich nur das Gesetz von Ursache und Wirkung. Jede Wirkung muss ihre Ursache haben. Und bei der Hoffnung ist es genau umgekehrt. Die Wirkung, es ist noch gar nicht eingetreten, aber die Vorfreude ist schon da. Diese Erfahrung wird jeder in verschiedener Weise schon gemacht haben. Und diese Hoffnung, da gibt es ein Hoffnungsbuch, eine Bibelübersetzung, die heißt auch so, Hoffnung für alle, manche kennen sie. Da ist von Hoffnung ununterbrochen die Rede. Und die Bibel ist sozusagen ein Hoffnungsbuch und es ist für uns ganz wichtig, dass wir, um Hoffnung zu haben, das Richtige denken. Es ist ganz entscheidend und man kann es gar nicht genug immer wieder betonen, wie unser Denken was mit uns macht. Und da habe ich in den Sprüche 4,23 etwas gefunden über das Denken, das mich ja richtig bewegt hat. Ich lese das mal nach der Hoffnung für alle vor. Da sagt der Verfasser: Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Und jetzt kommt's: Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also ich denke, man kann gar nicht genug darüber sprechen, wie enorm wichtig ist, was ich denke, was ich reinlasse in mein Denken, was mich bestimmt in meinem Denken und was sich in meinen Worten dann niederschlägt. Und mich hatte sehr bewegt. Letztens las ich in einer Zeitschrift von der Neuroforschung, die haben also festgestellt, konnten das mit ihren Geräten und alles machen, was Gedanken in mir erzeugen. Da laufen chemische Reaktionen in unserem Körper ab. Es ist also unwahrscheinlich beeindruckend, welche Wirkung unsere Gedanken haben. Und jetzt für mich die große Freude, da zu lesen, dass all die biblischen Aussagen über Hoffnung, über die Freude und all diese Dinge unser Gehirn so strukturieren, dass da eine segensreiche Wirkung für Leib und Seele ist. Und habe ich dann nachgeschlagen, oder die Bibelstelle wurde da auch noch mit angeführt, die bewegt mich also auch immer wieder aus dem Römer 12. Kapitel, der Vers 2. Es ist, einer von euch war so freundlich, hat gesagt, ihr könnt den Römerbrief an die Wand werfen. Ich lese ihn euch mal vor. Da sagt der Apostel Paulus, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Wunderbar. Ich muss sagen, ich habe es so verinnerlicht aus der neuen Genfer Übersetzung, und das ist wohl die Elberfelder, die ihr jetzt seht, könnten also kleine Differenzen sein. Damit ihr erkennt und verändert werdet, was Gottes Wille ist, was gut ist, was erfreut und was, kommt noch ein letzter Satz dazu, habe ich jetzt nicht so mehr im Kopf, also dass ihr lernt, in einer neuen Weise zu denken, dass ihr verändert werdet. Denn unser Denken, haben wir gehört, bestimmt auch das, was wir, ja, wie es mit uns, ja, was wir werden. Und ich habe da bei dem Johannes Hartl vielleicht manch einem bekannt, ist ein Theologe und Leiter von einem Gebetshaus, der sagte dazu mal Folgendes: Und zwar, und so wie wir denken und sprechen, wird unsere Welt. So wie wir denken und sprechen, wird unsere Welt. Und dann noch ein Satz von ihm: Erst wenn sich etwas an unserem Denken und unseren Worten ändert, ändert sich auch etwas in unserem Leben. Ich freue mich, ich kriege so ein Rückecho, ein Stück von euch. Ich muss sagen, es haut mich auch immer wieder um und begeistert mich auch. Und ich merke in meinen Lebenssituationen, bin ja nur im 80. Lebensjahr, wie das Denken an die richtigen Sachen, die in der Bibel uns gesagt werden, so segensreich und hilfreich sind. Und dann höre ich schon auf mit ihm. Der Kampf, sagt er, geht immer um das um was du glaubst. Der Kampf geht um das, was du in dein Denken hereinlässt. Also das sind ja alle goldene Worte. Und dem, was du in dich hereinlässt, dem gibst du Macht. Dem gibst du Macht. Und jetzt kommen wir dann noch zum Kolosserbrief. 3:2-3. Ja, das klappt ja einfach fantastisch. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid der Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus, mit Jesus in Gottes Nähe. Und dann Jesaja 40 zum Schluss, Jesaja noch, da heißt es, die auf den Herrn harren, bei Luther, wir können noch Hoffen einsetzen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler, mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden und dass sie wandeln und nicht ermatten. Wird wahrscheinlich da so ein bisschen anders stehen, aber so ist mir Jesaja 40 da in Erinnerung. Und diese Ausrichtung auf Gottes Wort, auf seine Zusagen, seine Verheißungen, da sagt immer der Billy Graham, ist ja wahrscheinlich euch bekannt, denke ich mal, ein Evangelist, der ist fast 100 Jahre alt geworden, auch in den letzten 5 oder 10 Jahren gestorben. Ich durfte ihn damals, da war ich 17, da hat er in Berlin noch vor der Mauer evangelisiert und der sagte in seiner Lebensbiografie, wenn wir der Welt so stark verhaftet sind, dass wir den Blick auf die Ewigkeit verlieren, verlieren wir auch unsere Freude. Und habe so gedacht, was ist denn der Kern unseres Glaubens? Der Kern ist doch wirklich, dass wir einmal wissen, Gott hat uns errettet, er hat uns erlöst, er hat uns unsere Schulden unseres Lebens vergeben und wir dürfen in Ewigkeit bei ihm sein. Und denk manchmal, das wird viel zu wenig thematisiert, dass der Himmel das eigentliche Ziel unseres Lebens ist. Und C.S. Lewis, wahrscheinlich manchen bekannt auch, ja, Schriftsteller und der Autor von Narnia, der sagte auch nochmal, wir brauchen Gott. Gott kann uns keinen Frieden und kein Glück schenken, das von ihm selbst getrennt ist. Also wo wir Gott nicht im Boot haben, der Frieden im Großen wie im Kleinen nicht verfügbar. Und er sagte auch noch, erst seit die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt oft so wirkungslos geworden. Ja, und das ist wirklich so, wenn wir diese Welt, die zukünftige Welt, wenn unsere Hoffnung auf diese Welt mehr gerichtet ist, sehen wir auch diese Welt, die uns umgibt, mit ganz anderen und gelassenen Augen. Und wir können uns an dieser Welt noch mehr freuen, auch wenn wir gerade die andere Welt, die zukünftige Welt, die uns Gott zugesagt haben, im Blick haben. Und Samuel Koch, muss ich noch anführen, sagt euch das was? Das ist der junge Mann, der bei Wetten, dass, damals Thomas Gottschalk, da diesen Unfall hatte. Da war die Wette da, was Besonderes zu leisten. Und zwar fuhren auf der Bühne mehrere Autos und er hat dann eine Konstruktion gehabt, wo er über mehrere Autos springen wollte. Und dabei ist er verunfallt, querschnittsgelähmt. Und in dieser hoffnungslosen Situation hat er, ja, ich glaube, er war auch schon früher Christ, aber das hat ihm Kraft gegeben zum Durchhalten. Er sitzt im Rollstuhl, er macht, publiziert auch, hat wohl einen YouTube-Kanal. Und dieser Samuel Koch, der sagte, habe ich hier nochmal aufgeschrieben, die Aussicht, doch Samuel Koch, die Aussicht über den Himmel, also seine Orientierung in dieser notvollen Situation, jetzt Querschnittslähmung ist wohl ab der Halswirbelsäule, wo man also wirklich kaum noch was machen kann, die Aussicht auf den Himmel veränderte meine ganze Sicht auf das irdische Leben. Und er ist auch in diesem Leben voll aktiv, aber die Sicht auf den Himmel gibt ihm die Kraft, mit dieser Querschnittslähmung ja, und die sich nicht nur auf den Himmel, sondern auf Jesus mit diesem Schicksal fertig zu werden. Die Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, wie kommen wir dazu, dass diese Hoffnung uns im praktischen Leben ja täglich immer wieder neu erfasst und uns verändert. Und da kommt man nicht daran vorbei. Sein Wort, da sind die Gründe aller Hoffnung, finden wir da. Die Beschäftigung mit der Bibel, die dann auch automatisch ins Gebet führt, ist die Quelle aller Hoffnung, die wir in unserem Leben haben können. Und ich merke auch, oder in den letzten Jahren als Rentner hat man ja doch bedeutend mehr Zeit, als wenn man so mitten in der Produktion oder im Leben steht. Die Beschäftigung mit Gottes Wort verändert und erfreut das Herz und schenkt täglich neu Hoffnung, um fröhlich auch und voller Freude durch die Zeit zu gehen. Und das ist sicherlich nicht immer einfach, sich da Zeit abzuknapsen, aber es lohnt sich. Und ich habe seit einem Jahr vielleicht damit angefangen, oder auch noch ein bisschen länger her, jeden Tag einen Psalm zu lesen. Und ich will es euch einfach sagen, es ist ein Geschenk. Die Psalmen ist ja das Gebet von Jesus, sagt man. Also ich sehne mich am Morgen immer als erstes nach einer Tasse Kaffee. Aber ich muss sagen, ich sehne mich noch mehr nach diesem Psalm. So wie die Tasse Kaffee oder das Frühstück vorbei ist, habe ich wieder den Psalm. Und wenn man das so jeden Tag einmal doch macht, kommt man im Jahr ja zweimal durch die Psalmen, 150 sind es. Und kann das auch nur als eine Empfehlung mal weitergeben, dass das Wort Gottes uns verändert. Verändert eben unser Denken, bringt uns zur Hoffnung, bringt uns in die Freude. Und habe mir noch aufgeschrieben, Nehemia 8 bis 10. Nehemia ist ja bekannt im Alten Testament, der dann aus der babylonischen Gefangenschaft kam wieder nach Jerusalem, wo die Stadtmauer aufgebaut werden sollte. Und das waren schwierige Zustände. Teilweise mussten die Leute, die schon da waren in Jerusalem, die mussten sich verteidigen gegenüber Angreifern. Und da hat der Nehemia den Leuten Mut zugesprochen, hat gesagt, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es geht darum, dass wir uns in allen Umständen bewusst machen, dass wir einen Gott im Himmel haben, der sich hier auf Erden inmitten von Problemen als mächtig erweisen wird und kann. Und ich erlebe das auch immer wieder, gerade die Probleme, die rücken uns so nah an Gott heran. Ja, es ist eigenartig. Es war der Hallesby, auch ein norwegischer Theologe, der schrieb so ein Buch über das Beten. Und da sagte er, wenn wir darum bitten, dass uns das Beten nahe kommt, sagt er, dann musst du dir bewusst sein, dass du um Not und Drangsal bittest. Es ist eigenartig, aber es ist so, die Nöte, die bringen uns einfach auch immer wieder nahe zu Gott. Ja, und zum Schluss nochmal den Herrn, auch nochmal von Lewis, wir können das nicht aus eigener Kraft machen. Und unsere Hilflosigkeit, die uns auch ins Gebet dringen, weil wir merken, wir schaffen es nicht. Diese Hilflosigkeit, die ein Weg zur Hoffnung mit Glück, all unser Bemühen, ja. All unser Bemühen, sagt er, muss im letzten Grunde dahin führen, dass wir uns Gott zuwenden und ihm sagen, du musst es tun, ich schaffe es nicht. Das ist auch so befreiend, das mal zu hören. Und das wollte ich auch noch weitergeben. Und ja, damit bin ich dann am Ende meiner kurzen Ansprache. Ihr merkt, ich bin nicht der Routinier. Ist ein bisschen holprig manches, aber ich möchte euch noch ein wunderbares Schlussgebet mit auf den Weg geben, dass der Prior von Thésée, der lebt ja nicht mehr, aber die Brüder, ist eine evangelische Bruderschaft in Frankreich, der formulierte mal ein Gebet, und das würde ich so als Abschluss für uns gemeinsam jetzt nehmen aus der Hoffnung. Da sagt er: Jesus, unsere Hoffnung, in dir finden wir den Trost, mit dem Gott unser Leben überfluten kann. Und wir begreifen, dass wir dir im Gebet alles überlassen, alles anvertrauen können. Amen.